sind ja im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 2, ist diese Aufzählung des Paulus. Und hier ist jetzt etwas Interessantes. Er sagt ja zuerst, er redet vom Zuspruch der Liebe, von der Gemeinschaft des Geistes, von Herzlichkeit und Erbarmen. Und sagt dann im zweiten Vers, so mach meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid. Das sind so Bibelstellen, die liest man beim Bibellesen einfach runter. Das ist einfach so. Und man überliest sie, ohne sich der Dramatik dieser ganzen Sache bewusst zu sein. Ich habe jetzt auch ein Manuskript, das sind 4 Seiten und ihr dürft nicht erschrecken. Ich habe hier die ganze Thematik eigentlich auf einem bestimmten Sektor, nur was die Liebe Gottes, die Agape bedeutet, einfach dargelegt. Ich möchte das aber heute Abend nicht machen, ich greife nur Stelle raus. Denn mir geht es um was anderes. Der Paulus sagt hier etwas, das ist ungeheuer wichtig. Ich war zum Beispiel jetzt heute, ich muss eine Beerdigung halten und von daher, wenn du vor einem Sarg stehst und da ist jemand drin, dann weißt du, das ist nur die sterbliche Hülle. Er ist bereits in der Ewigkeit beim Herr Jesus. Das ist mir wieder klar geworden, überhaupt in letzter Zeit. Ich sehe, wie eben durch die Endzeit und auch wohl, das hat mit Umweltverschmutzung zu tun, das hat mit verbrecherischer Aktivität auf allen Sektoren von der Medizin, über Lebensmittel zu tun. Ich sehe einfach, wie die Menschen kränker werden, wie sie sterben, trotzdem, dass die Medizin so weit ist, dass man sehr alt werden kann. Und wenn man das dann sieht, dann muss man sich einfach bewusst sein, wenn man vor einem Sarg steht, irgendwann sind wir dran. Und das ist oft viel schneller, als man denkt. Das geht oft blitzartig, es explodiert. Und da ist die Frage dann, wenn du dann die Augen zumachst. Wir haben heute das Lied gesungen, der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Und spätestens, wenn ich vor meinem Jesus stehe als Gläubiger, oder wenn ich nicht vor ihm stehe, wenn sich plötzlich zeigt, dass meine Bekehrung gar nicht echt war, aber wenn ich dann als wirklich Gläubiger vor meinem Jesus stehe, dann hört der Zirkus auf. Ist euch klar, dann zeigt sich, was ist echt. Dann zeigt sich, was ist Wahrheit. Und dann siehst du auch letztendlich das, was die Bibel gemeint hat. Und jetzt haben wir das Wunderbare, dass die Bibel im Epheser 4, von 11 bis 16 sagt, dass Gott durch seine ganzen Dienste, Ämter und durch die ganze Wirkung auch des Heiligen Geistes will, dass wir zur Vollerkenntnis kommen. Das heißt, wir können jetzt schon erkennen, was richtig ist und können das Richtige tun. Und es ist doch 100-mal besser, wenn das jetzt heute passiert, als wenn wir dann erschrecken müssen in der Ewigkeit, dass man plötzlich sagt, wir lagen völlig daneben. Und wer wollte im Preisgericht einer sein, so wie Paulus sagt, der wie durchs Feuer hindurch gerettet wird, nichts aufzuweisen hat, gerade nur mit Brandspuren ins ewige Leben kommt, stattdessen, dass er hier Krone vorzuweisen hat, die er dem Herr Jesus zu Füßen legen kann. Und das geht. Aber wenn Paulus hier etwas sagt, das hört sich so harmlos an. Gleiche Liebe habt. Ist ja. Und das gleiche Liebe ist ein Wort, wie soll ich es nennen? Ich sage es einmal so, damit sagt Paulus, ich kann nicht mehr selber bestimmen, was Liebe ist. Ich kann nicht selber sagen, weil ich sage, so empfinde ich das, oder das ist meine Ansicht, das geht nicht mehr. Es gibt bloß eine einzige Liebe von Gott her. Und Paulus sagt, ich will, dass ihr alle die gleiche habt. Also da gibt es jetzt keine Spielerei. Wisst ihr, mir ist aufgefallen im Laufe der Jahre, wenn jemand die Gemeinde verlässt, ich könnte euch 3, 4 Argumente aufzählen, es verlässt niemand die Gemeinde ohne eins von den 3 Argumente. Und außer er zieht weg. Aber das Hauptargument heißt immer, es hat keine Liebe. Jetzt ist die Frage, wenn das jemand sagt und geht aus der Gemeinde weg, ist das die Liebe, die der Paulus meint? Ist das, was der Paulus meint? Oder wenn das jemand sagt zu mir, es hat keine Liebe in der Gemeinde, dann müsste ich ihn ja fragen, was für eine Liebe meinst du? Meinst du die Agape, die göttliche Liebe, die Gott im Wort wunderbar geoffenbart hat, wo auch Johannes 3,16 eine Rolle spielt, dass Gott der Vater uns so geliebt hat, dass er sein eingeborenes Sohn für unsere Sünder in der Dreck der Sünde gab, ihn furchtbar hat sterben lassen unter furchtbarer Qualen, alle Flüche, alle Strafe, alle Verdammnis tragen ließ, der gesamte Menschheit außerhalb von Zeit und Raum, wahrscheinlich 33 nach Christus, unbeschreiblich, was dort an diesem Kreuz passiert ist. Ist das die Liebe, die du meinst, wenn du sagst, er bringt mir keine Liebe entgegen, darum gehe ich weg aus dieser Gemeinde? Oder meinst du die Affenliebe? Die Affenliebe, dass man einfach Sympathie hat, dich hätschelt, dir lieb tut, dir wohl tut und dich schmeichelt und dich hätschelt und, versteht ihr? Das ist das Problem in unsere Herzen, weil in dem Text, da kommen wir so gut wie das nächste Mal dazu, da sagt nämlich Paulus, nicht nur gleiche Liebe habt, sondern einmütig, und da steht mit einer Seele, auf das eine bedacht seid. Da ist halt jetzt die Frage. Diese zwei Arten von Liebe geht nicht. Die schließen sich in sich aus. Und wenn jetzt Paulus sagt, ich will, dass ihr eine Liebe, nämlich die gleiche Liebe habt, die er meint, dann meint er die göttliche Liebe. Wisst ihr, und von daher spielt es eine ungeheure Rolle. Ich habe euch auch alle Stellen aufgelistet. Ihr könnt jetzt jede Bibelstelle nachschlagen, wo Agape vorkommt im Neuen Testament. Dass dann das, was Gott meint, wohl von Paulus gemeint ist. Jetzt sage ich es mal buckelhart. Wenn das gemeint ist, dann ist die Affenliebe vorbei. Da kann ich mich nie mehr beklagen, dass ich nicht gehätschelt werde. Dann geht es hier um was völlig anderes. Wisst ihr, ich finde, die Stelle ist so, die zerstört ein seelisch egoistisches Weltbild bei einem Gläubigen. Und das ist wohl auch das Ziel von Paulus, dass das passiert. Wenn man jetzt die Liebe einmal anguckt, die Agape, es gibt ja im Griechischen viele Worte, oder viele, einige. Agape ist immer die göttliche Liebe. So wie der Vater den Sohn geliebt hat, so hat er uns geliebt, indem er wirklich den Sohn geopfert hat. Und ich glaube nicht, dass wir verstehen können in der Tiefe, was es bedeutet, den Sohn zu opfern. Wisst ihr, die Bibel beschreibt uns das in Philipper 2, Abvers 5, dass der Herr Jesus in einer Lichtswelt gewohnt hat. Und das muss uns einmal einfach bewusst werden. In dieser Lichtswelt gab es nur Herrlichkeit. Da gab es nur Göttlichkeit. Da war alles Geist. Der Vater war Geist, der Sohn war Geist. Und da war der Vater und sein Sohn, den er aus perfekter Liebe aus sich heraus geboren hat. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist auch nicht vorstellbar. Die Bibel beschreibt es nur, dass es geschehen ist. Und in dieser Welt, wo die Bibel sagt, dass nie jemand dort war. Und da kann überhaupt niemand hinkommen als der Vater und der Sohn. Und in dieser wunderbaren Welt wird dieser Ratschluss der Ewigkeiten beschlossen, dass der Mensch, den Gott schafft, weil er gegenüber wollte, und der muss einen freien Wille haben. Von daher ist die Lehre vom unfreien Wille eigentlich biblisch völlig daneben, dass dieser Mensch wirklich mit einem freien Wille ausgestattet ist, so wie es die Engel waren, und der Teufel hat den Abfall produziert. Gott hat gewusst, was hier passiert. Und dass dann in der, ich sage es mal so, Lichtswelt, da gab es auch noch keine Ewigkeit. Ist Unsinn zu sagen, in den Ewigkeiten vor dieser Welt, es gab da keine Ewigkeit, weil die Ewigkeiten erst durch der Jesus geschaffen wurden. Hebräer 1, 2 und 3. Das heißt, da gab es keine Zeit, da gab es gar nichts. Und in dieser wunderbaren Zeit fällt dieser Ratschluss der Ewigkeiten, dass wenn Gott diesen Menschen schafft und ihn mit einem freien Wille ausstattet, dass er ihn nämlich lieben kann, aus freiem Wille, dass er mit ihm eine wirkliche Beziehung aufnehmen kann, dass dann letztendlich etwas passiert, und das ist ungeheuer, nämlich dieser Sündefall, und dass Gott sofort die Vorherkehrung trifft und sagt praktisch, er schafft ein Geschöpf, das er liebt, und weil er es liebt, beschließt er, vor dem es überhaupt Ewigkeiten, Zeit, da überhaupt irgendetwas gab, dass der Sohn, oder eigentlich hat es mit der Zeit, mit der Schöpfung eingesetzt, aber es war ein Ratschluss, der war jenseits von unserer Vorstellungskraft, aber wenn man korrekt ist, setzt er ein mit den Zeiten, dass dann der Vater bestimmt, dass sein Sohn dieses Furchtbare tun wird. Das müsst ihr euch vorstellen, wie lange der Sohn wusste, der Sohn, dass er das tun musste. Wisst ihr, das ganze Erscheinen Jesu Christi als der Engel des Herrn, als der Fürst der Heerscharen, im Alten Testament, Richter 6, Richter 13, Josua 5. Alle diese Erscheinungen, auch die Erscheinungen im Dornbusch, im 2. Mose, alle diese Dinge im Endeffekt, die hier geschehen waren, waren immer unter dem Wissen, dass der Sohn wusste, dass er dieses furchtbare Opfer bringen musste. Überlegt einmal bei euch selber, wie ihr oft euch selber quält, wenn ihr wisst, es kommt was Schlimmes. Bloß das, was der Jesus erlebt hat, das ist das Totalste, das Radikalste und das Schlimmste, was überhaupt in diesem Universum jemals geschehen ist. Dass er alle Verdammnis, alle Flüche, alle Sünde, alles bezahlen muss. Und der Fürst des Lebens, der Tod nicht kannte, und das Schlimmste gewesen, musste sterben. Wisst ihr, und das nennt die Bibel, das ist die Liebe Gottes. Und jetzt kommt das Nächste. Wenn ihr Kinder habt, ihr wisst, wie man die Kinder hütet. Und dass der Vater im Himmel bereit war, sein Sohn als Opfer für die Sünde zu geben, ist ungeheuer. Und ihr müsst euch vorstellen, in dem totalen Wissen, was das heißt, das hat der Vater gewusst und der Sohn, in dem totalen Wissen, was das heißt, haben sie dann, man kann es nicht in Worte fassen, von dem Moment an, wie es Zeiten gab, wie es Ewigkeiten gab, die ganze Zeit hindurch, bis es dann geschah am Kreuz vor Golgatha, war das Wissen Gottes da über dieses schreckliche Geschehen, beim Vater und beim Sohn. Und das hat sowohl der Vater als auch der Sohn die ganze Zeit ertragen aus Liebe zu uns. Und das ist das, was die Bibel mit Liebe bezeichnet. Aber ich glaube nicht, dass wir es in der Tiefe verstehen können, weil das sprengt jeden Rahmen. Darum sagt auch die Bibel, Gott hat nämlich aus dem Grund, also, so wird es übersetzt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben habe. Das ist die wahre Agape, die Liebe Gottes. Das ist der Grundsatz. Das zweite Wort, wo Liebe drinsteckt, Bruderliebe, Philadelphia, auch das Phileo, dieses sympathisch Lieben, das hat alle ein Gedanke drin, dass es ein seelisches Liebhaben ist. Das hat mit Sympathie zu tun. Das ist eine ganz andere Ebene. Dann gibt's nur dieses Astorgos, das heißt, keine familiäre Liebe haben. Das kommt nur negativ vor. Man muss das einfach einmal nüchtern, sachlich sehen. Das, was in der Welt immer mit Liebe bezeichnet wird, Eros, das kommt überhaupt nicht vor. Und von daher dreht sich, auch wenn ihr mal die Anzahl der Bibelstelle euch anguckt, von daher dreht sich die ganze Bibel um diese göttliche Liebe. Und hier in unserem Text steht Agape. Damit sagt Paulus, ich will, dass ihr die gleiche göttliche Liebe habt, die Gott gegeben hat. Ich habe hier nochmal die ganze Bedeutung aufgelistet. Das geht's mir heute nicht. Ihr könnt es in Ruhe euch durchstudieren. Mir geht's darum. Paulus sagt praktisch, der Wille Gottes ist, dass ein Gläubiger nur eine Form von Liebe hat. Er hat keine seelische Liebe im geistlichen Bereich. Die seelische Liebe ist richtig in der Familie, die seelische Liebe ist richtig in anderen Bereichen. Das ist wunderbar, hat Gott gegeben, hat uns in der Schöpfung gegeben. Ein Mensch hat die Fähigkeit, seelisch zu lieben, das ist nicht falsch. Aber das, was hier der Paulus meint, wenn er sagt, dass ihr gleiche Liebe habt, gleiche Agape, damit meint er, er will, dass wir diese göttliche Liebe, so wie Gott sie gegeben hat, mit seinen Bedingungen, so wie sie vorhanden ist, so wie sie überhaupt nur ausgelöst werden kann, dass wir das so erleben und haben. Und das ist biblisch und alles andere ist Unsinn. Und wenn wir dann im Grabe liegen und uns die Augen aufgehen und wir vielleicht in die Ewigkeit gehen mit der Meinung, oh, ich war doch voll Liebe zu den Menschen. Und dann im Preisgericht Christi wird sich plötzlich kristallisieren, Holz, Heu, Stroh, alles nur seelisch. Was für ein Schock, seht ihr? Was für ein Schock. Darum ist wichtig, dass wir jetzt schon hier zu unseren Lebzeiten beginnet, die biblische Liebe richtig zu sehen. Wir dürfen natürlich etwas auch nicht übersehen, wenn Gott sagt, wie er den Sohn liebt und wie er ihn aus Liebe geopfert hat, wie der Sohn sich aus Liebe hingegeben hat, dann versteht man auch, wenn die Bibel sagt, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist, wie fahrlässig es ist und wie sehr man Gott reizen kann, wenn man sich nicht um diese biblische Liebe kümmert und dreht, und stattdessen seine eigene Suppe kocht. Das ist das Problem. Da braucht man auch keine Bücher schreiben über Liebe. Viele Druckerschwärze ist für die Katz völlig sinnlos. Im Prinzip muss nur jemand die Bibel mit offenen Augen lesen und nur lesen, was geschrieben steht, dann hat er das alles. Ich lese jetzt nur ein paar Bibelstellen, um das Wesentliche zu zeigen. 1. Johannes 4, 7 bis 21. Das ist jetzt der größte Block. Geliebte, da steht schon ein Wort, das man jetzt nicht unterschätzen darf. Da steht, ich übersetze jetzt einmal frei, die ihr mit der wirklichen Liebe Gottes, mit der Agape geliebt seid. Da steht schon ein Grundwort, das von Agape herkommt. Also er sagt, die ihr mit der Liebe Gottes geliebt seid, lasst uns einander lieben. Da steht Agapao, also wieder mit dieser göttlichen Liebe lieben. Denn die Liebe, schon immer Agape, die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Das heißt zu Deutsch, Umkehrschluss, wenn jemand nicht wiedergeboren ist, kann er überhaupt nicht lieben, biblisch. Ist ausgeschlossen, kann er bloß seelisch lieben. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Es gibt im Griechischen zwei Konstruktionen, so sagen die Spezialisten, ich glaube sie ihnen. Wenn in dem Text steht, denn Gott ist Liebe, also wenn ausdrücklich betont wird, er ist Liebe, dann entspricht das im Zentrum seines Wesens. Aber sein wirkliches Wesen, dann müsste stehen, Gott Liebe, dann darf kein Ist stehen. Und das steht nur an einer Stelle, Gott Geist, Johannes 4. Das heißt zu Deutsch, hier wird etwas, Gott, der Geist ist, der vollkommen, der perfekt ist, hat als Hauptmerkmal Agape, diese Liebe. Und jetzt erklärt er das. Also nochmal, er sagt, ihr Gläubige seid die mit dieser Liebe geliebte Menschen, ihr sollt genauso lieben, weil jeder, der wirklich mit dieser Liebe liebt, der beweist damit, dass er wiedergeboren ist. Wer nicht wiedergeboren ist, der kann das überhaupt nicht tun. Der entscheidende Punkt ist, dass Gott selber dieses Wesen hat. Ich muss noch mal was dazu sagen, und zwar, er sagt hier, wer nicht liebt, da steht wieder Agapao. Also wieder, wer diese Liebe nicht auslebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und ich sage es jetzt mal in meinen Worten, man könnte es auch übersetzen, der kennt Gott nicht. Der hat keine Ahnung von Gott, ist weder wiedergeboren, hat über Beziehung zu Gott, der ist freiwillig, vom Teufel sei eine Spielerei. Und jetzt sagt er in 9, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden. Und da steht jetzt nicht das Wort für Apokalypto, das heißt, dass hier ein Wunder geschieht, dass es geoffenbart wird, sondern da steht das Wort für Phaneroo, das heißt ganz einfach, es erscheint. Das heißt, in dem Moment, wie der Herr Jesus gekommen ist, das heißt, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Wisst ihr, jetzt kommen wir wieder zu diesem Punkt. Wenn man die Liebe Gottes verstehen will und dann mit dieser Liebe, die man voll versteht, der andere lieben soll, dann muss ich zuerst einmal verstehen, was die Liebe Gottes mir gegenüber bewirkt hat. Und die Bibel sagt hier relativ deutlich und einprägsam, dass er in seiner Liebe den Sohn gegeben hat, dass wir leben sollen. Das heißt nämlich, wir sind tot. Tot in Sünden. Wisst ihr, und wenn ihr wissen wollt, was der Tod in Sünde bedeutet, dann müsst ihr Epheser 2, die ersten drei Verse lesen. Da beschreibt die Bibel, dass wir durch diesen geistlichen Tod letztendlich keinen Schutz mehr haben gegen die Finsternismächte. Der Teufel und die Dämonen können uns durch Gedanken vollständig in unserem gefallenen Menschen, in unserem Fleisch manipulieren. Das ist auch der Grund, warum Gläubige Dinge tun, wo du es fast nicht glaubst, dass ein Gläubiger zu dem fähig ist. Das heißt, der Teufel manipuliert. Er schießt in uns rein und macht uns hier letztendlich verrückt. Beim Ungläubigen sowieso, aber beim Gläubigen, wenn er im Fleisch wandelt, passiert das Gleiche. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, er sagt hier klipp und klar, Gott will, dass dieser geistliche Tod weg ist und dass wir leben. Nämlich nur wer lebt, kann in der Ewigkeit in den Himmel. Die Toten kommen in den Feuersee. Wieso? Und da sieht man erst einmal, was für ein Drama. Und jetzt müssen wir das Evangelium verkürzen auf einen einzigen Punkt. Wieso? Uns haben wir weiß gemacht von einer abgefallenen Christenheit, die Bewahrung der Schöpfung, dass der Humanismus, dass man Menschen wohl tut und was man den Menschen Gutes tut. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Man hat uns weiß gemacht. Das wäre Evangelium. Wirklichkeit ist Evangelium. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte. Und dann kommt das Nächste, wo er dann sagt, und deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses Gebot ist ihm, da steht nicht einmal gleich, sondern zu vergleichen. Das heißt, das Wichtigste ist, Gott zu lieben. Das Wichtigste ist, in dieser Agape zu leben, und dann kommt erst der Mensch. Wir haben alles umgedreht. Der Mensch spielt zuerst mal gar keine Rolle, sondern ist alles eine Sache zwischen mir und Gott. Und wenn man das einmal begriffen hat, dann sieht man, was der Paulus meint. Er meint also, diese Liebe sollt ihr haben, keine andere. Also Gott will, dass wir leben, drum opfert er den Sohn. Und damit ist das Zentrum des Evangeliums, dass man Menschen sagt, du bist tot in Sünde. Wenn du den Herr Jesus aufnimmst, bekommst du Leben, du wirst gerettet, du wirst wiedergeboren, du wirst gewaschen in seinem Blut. Und das ist das Zentrum des Evangeliums, sonst geht es um zuerst schon mal gar nichts. Versteht ihr? Jetzt gucken wir mal, was die Christenheit verbreitet. Die eine, selbst Freikirche verbreitet, Gemeindewachstum, wie du die Leute erreichst, was du sollst. Das ist alles Unsinn. Wisst ihr? Das ist alles Menschenmache. Das alte Evangelium heißt ganz einfach, Tod in Sünde, der Vater liebt die Welt so, dass er ein ungeheures Opfer gebracht hat, dass er sich der Sohn aus dieser Lichtswelt vom Herzen gerissen hat, hat ihn in diese Welt gehen lassen, hat ihn unter furchtbare Qualen alle Flüche, alle Sünde, alle Verdammnis ertragen lassen, hat sein Blut vergossen, der wirklich von Sünde nichts wusste, der auch vom Tod nichts wusste, muss sterben. Das kann man sich nicht vorstellen, was das geheißen hat. Und das ist die wahre Liebe, die Gott zu uns hatte. Und um das geht's, um die Errettung, sonst schon zuerst mal gar nichts. Und das muss man den Leuten sagen. Wisst ihr, und wenn man das nicht begreift, dass die Liebe Gottes nur ein Ziel hat, mich zu retten, dann können wir aufhören. Dann sind wir alle verkappte Humanisten, die ihr frommes Spielchen treiben und alles Mögliche machen. Und ich weiß nicht, wo es endet. Ich will es lieber gar nicht wissen. Das muss jeder vor Gott selber entscheiden. Vers 10. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat, seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Merkt ihr, immer wieder ist ein Zentrum. Die Liebe Gottes äußert sich im Sohn, und zwar in dem, dass er das Sühnopfer bringt, in dem, dass er sich verdammen lässt, in dem, dass er den Fluch auslöscht, in dem, dass er die Sünde trägt, in dem, dass er in der Dreck der Sünde geht. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Der Herr Jesus wird für uns so gesehen wie diese Figur aus deiner Kinderbibel. Da kann ich nur lachen. Wisst ihr, das Problem ist einfach. Die Bibel sagt, dass der Herr Jesus praktisch das Weltall alles trägt. Mit seinem Wort. Das kann man sich nicht vorstellen. Eine Person, die das ganze Weltall so trägt, mit einem Wort für sich oder mit seiner Hand, man kann das sehen, wie man es will. Er trägt es wunderbar. Versteht ihr? Dieser Mann, diese Person, war dem Vater laut Philipper 2,5 völlig deckungsgleich. Ihr müsst Philipper 2,5 bis 7 in Ruhe lesen. Er war dem Vater völlig deckungsgleich. Also diese Person wird ein Mensch wie wir, nimmt Gestalt wie wir, die ganze menschliche Beschränkung, Stoffwechsel, Müdigkeit, Krankheit. Er war mit Krankheit vertraut, sagt die Bibel. Jetzt ist die Frage, ist er krank geworden oder hat er die erst am Kreuz kennengelernt? Lassen wir es offen. Aber er geht in den Dreck der Sünde. Was denkt ihr, der Herr Jesus? Er sagt, niemand musste ihm sagen, Johannes 2, was im Menschen drin war, hat es sofort gesehen. Was denke ich, was das für den, der Sünde nicht kannte, der in dieser heile, totale Lichtwelt Gottes war, und die Bibel sagt, Gott der Vater ist so heilig, dass er das Böse nicht einmal ansehen kann, wie dieser Sohn Gottes, der völlig mit dem Vater deckungsgleich ist, nachdem der Mensch geworden ist, wie der durch diese Erde geht und sieht unseren Dreck. Was denke ich, was Geiser hat, das kann man sich nicht vorstellen. Und er hat es ertragen. Ich weiß nicht, was eine Person, die, ich sag mal so, nur so machen müsste, das Weltall wäre futsch, wäre weg, die ganze Weltall wäre erledigt. Was der empfindet, wenn völlig in Sünde lebende, bösartig, religiös verführte Pharisäer ihn lästern. Das ist unfassbar. Und er erträgt es, und das ist Agape. Wisst ihr, und jetzt sagt die Bibel, das war die wahre Liebe Gottes, dass er ihn gesandt hat als Sühnopfer für die Sünde, dass er nämlich genau das getan hat. Und hier die Herrlichkeit verlassen hat und in den Dreck gegangen ist. Und jetzt kommt 11, der Schluss, jetzt sagt der Geliebte wieder von der Agape, ihr mit Agape Geliebte. Wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Jetzt sagt er, wenn Gott dich so geliebt hat, dann musst du bereit sein, mit der gleichen Haltung deinem Nächsten zu begegnen. Aber er sagt nicht, liebe den Nächsten, sondern er sagt, zuerst hat Gott der Vater uns so geliebt, mit dieser geistlichen, unfassbaren Liebe, die ein ungeheures Opfer gebracht hat. Und weil du das jetzt ja erkennst und weil du es hast, ich zeige gleich, wie wir es haben, weil es ja Realität ist, jetzt bist du schuldig. Versteht ihr? Schuldig. Das ist ein Gebot. Wir sind schuldig, einander genauso zu lieben. Er sagt klipp und klar, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe in uns ist vollkommen geworden. Dahin erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Er sagt immer das Gleiche. Er sagt immer Das Entscheidende ist, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Da steht das Wort, das Luther mit Heiland übersetzt hat, im Griechischen Soter. Das ist der wahre Retter, der wirklich rettet. Und er sagt, Gott hat niemand gesehen. Das heißt, du kannst nur auf der Basis der Liebe mit Gott verkehren. Und darin zeigt sich auch, ob jemand wirklich echt ist oder nicht. 16. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Versteht ihr, da steht jetzt zwei Dinge und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Bibel sagt zuerst, du musst erkennen, dass Gott genau diese Liebe, Paulus sagt, ihr müsst die gleiche Liebe haben, also genau die Liebe, die ich jetzt beschrieben habe, dass diese Liebe da ist. Ich muss die erkennen, ich muss verstehen, was gemeint ist. Und dann muss ich als zweites, wenn ich das verstehe, glaube, dass es Gott wirklich so gemeint hat. Wir haben ganz viele Dinge im Evangelium, die werden beschrieben in der Bibel. Wir lesen das, wir wissen das, wir reden drüber. Aber alles wird nicht wirksam, wenn ich nichts im Glauben annehme und auslebe. Und Hebräer 11, 1 und 2 sagt, der Glaube ist eine Hypostasis, das heißt eine Verwirklichung. Der tut's wirklich. Glaube realisiert. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wisst ihr, wenn der Jesus sagt, bleibet in mir und ich in euch, dann funktioniert das nur, wenn wir in seiner Liebe bleiben, nämlich, ich zeige nachher, was das heißt, wenn wir hier drin leben. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Wisst ihr, das müsst ihr euch vorstellen. Die Bibel sagt, die Liebe, die Vollkommenheit der Liebe ist, dass ich im Endgericht nicht verdammt werde, sondern dass praktisch Gott mir das Opfer Jesus so zurechnet, wie wenn der Sohn vor ihm stehen würde. Keine Verdammnis. Wisst ihr, ich sage es jetzt mal hart, ich habe heute jemanden beerdigt, von der Frau hat mir dann gesagt, dass sie mit einer völligen Ruhe in den Tod gegangen ist. Wisst ihr, wenn ich wirklich glaube, wenn ich das wirklich erkannt habe und das, was hier geschrieben steht, wirklich vollständig bejahe, für mich ist es eine totale Gewissheit, dann habe ich, wenn es in den Tod geht, habe ich völlige Freimütigkeit. Ich weiß ganz genau, ich werde nicht vom großen weißen Thron zur Verdammnis erscheinen, sondern wenn ich die Augen zumache, der Erste, den ich sehe, wird Jesus sein. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, lest Offenbarung 7, 14 und Folgeverse. Dort wird beschrieben, was passiert, wenn ich in dieser Lichtswelt bei mir Jesus bin. Wie dann der Vater sogar die Tränen von meinen Augen abwischen wird. Wie das Lamm mich weiden wird. Das ist ungeheuer. Das ist nicht der Himmel, das ist Paradies. Der Himmel ist Offenbarung 21, 22. Offenbarung 7, 14, Folgeverse ist das Paradies und der richtige Himmel ist Offenbarung 21, 22. Wisst ihr, und er sagt dann, das ist die Vollkommenheit, dass du völlig gewiss und sicher sein kannst, wenn du stirbst, dass du in der Ewigkeit wirklich in dieser Lichtwelt bei Jesus bist, dass das Opfer vollkommen gewirkt hat. Und das ist das Zentrum des Evangeliums. Und zuerst kommt dann ganz, ganz lang gar nichts mehr. Dann sagt er, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe trifft die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nur fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Ich habe keine Angst mehr vor der Strafe, auch vor der ewigen Strafe, vor der Verdammnis, weil ich weiß, das Opfer Jesu, weil der Vater in seiner Liebe beschlossen hat, mit dem Opfer Jesu jeden Gläubiger vollständig zu erretten, ist so wirksam, so gewaltig, dass er letztendlich mir hier eine völlige Sicherheit verleiht, dass wenn ich auf dem Totenbett liege und weiß, das Blut Jesu reinigt meine Sünde, dass ich 100% sicher sein kann, dass ich dann in der Ewigkeit bei mir Jesus aufwache. Das ist die größte Herrlichkeit, die es gibt. Wisst ihr, was das bedeutet? Der Tod verliert den Schrecken. Wisst ihr, ihr wisst noch gar nicht, was in der Endzeit hier alles passiert. Wir wissen es nicht. Viele Dinge sind gar nicht beschrieben in der Bibel. Wir haben 7 Donner. Die Bibel sagt nicht, was in den 7 Donner drin ist. Es kann sein, die ganze Islamisierung, das ganze AIDS, alles das können die Donner sein. Das weiß ich nicht. Die Bibel sagt klipp und klar, Gott will nicht, dass wir es wissen. Das heißt, wir wissen gar nicht, was auf uns zukommt. Von daher ist ungeheuer wichtig, sich nicht an dieses Irdische zu klammern, sondern bewusst zu sein, wenn ich dieses Opfer, die Liebe Gottes in der Tiefe erkenne, annehme und es glaube, dass dann Folgendes passiert, dass ich dann auch sterben kann. Das ist völlig egal, ob ich sterbe. Wieso? Dann habe ich eine Basis zu sterben. Aber ich habe auch Basis zu leben. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wenn Paulus sagt, er will, dass wir die gleiche Liebe haben, dann sagen wir immer und denken immer, und da kannst du als Bücherleser, kannst du mit Leuten reden und sagen immer, du sollst deinen Nächsten lieben. Jetzt musst du deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wisst ihr, was da steht? Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Agape, die Liebe Gottes, wenn der Heilige Geist sie wirkt, wirkt immer zuerst die Liebe zum Herr Jesus. Und wenn die Liebe zum Herr Jesus brennt, dann kannst du den Nächsten lieben. Du kannst den Nächsten nicht lieben, wenn die Liebe zum Herr Jesus nicht brennt. Versteht ihr? Das ist der entscheidende Punkt. Der Heilige Geist wird immer bewirken, dass ich Vollerkenntnis des Ratschlusses Gottes habe. Vollerkenntnis der Liebe Gottes, dass er den Sohn geopfert hat. Vollerkenntnis, was es heißt, dass der Sohn geopfert wurde. Ihr müsst mal gucken. Macht euch einfach klar. Lest mal in Ruhe. Philipper 2, 5 bis 7. Wo der Jesus in dieser Lichtwelt beschrieben wird. 1. Timotheus 6, 16 zeigt dann noch, wie der Vater diese Lichtwelt sieht, wie das alles geistlich gesehen wird. Und dann lest Psalm 22, Psalm 69 und Jesaja 53. Dann habt ihr, Psalm 22, die geistlichen Leiden Jesu. Dann habt ihr Psalm 69, die seelischen Leiden Jesu. Dann habt ihr Jesaja 53, die körperlichen Leiden Jesu. Und dann seht ihr, was das für ihn bedeutet hat. Wisst ihr, und dann, wenn der Mensch wirklich diese Bedeutung versteht, der in der Lichtwelt war, unantastbar, nimmt diesen Dreck auf sich, weil er mich liebt. Und dann ist Johannes 5, 19 vom Heiligen Geist her kein Problem zu wirken, dass wir dann beginnen, ihn zu lieben, wegen dem. Wenn ich ihn liebe, dann kann ich meinen Nächsten lieben. Dann ist das, was er für mich getan hat, mein Verhältnis zu ihm viel wichtiger, wie das, was der andere mit mir tut. Dann kann es sogar so weit, wie der Jesus sagt, liebt eure Feinde. Das kannst du nur tun, dass du die Feinde liebst, wenn es keine Rolle mehr spielt, weil du eine Liebe hast, die größer ist, als das, was der andere dir antut. Jetzt geht die Bibel noch weiter. In einer völlig einfachen Art und Weise und sagt in Römer 5, 1, Folgeverse, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren wirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Deshalb sagt die Bibel sich was ganz Einfaches. Der Heilige Geist wurde in mich ausgegossen, in diesem Heiligen Geist ist drin. Römer 6, 23, das ewige Leben. In diesem Heiligen Geist ist drin, mein Platz im Leib Christi. In diesem Heiligen Geist ist drin meine persönliche Gnadengabe. In diesem Heiligen Geist ist drin mein Maß des Glaubens. In diesem Heiligen Geist ist drin mein Arbeitsfeld. 1. Korinther 12, 18, Römer 12, die ersten zwei Verse, 1. Petrus 4, 10, dann 2. Korinther 10, 13. Das sind alle die Bibelstelle, wo zeigt, was in diesem vollkommenen Opfer drin ist. Epheser 2, 10, alle Werke, die ich tun soll, alles ist beinhaltet, da ist alles drin. Aber das Entscheidende, was drin ist, ist, die Liebe Gottes ist drin. Das heißt, mit der Wiedergeburt, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes in mein Herz, ist ein volles Paket inklusive der Liebe Gottes vorhanden. Was auch vorhanden ist, 2. Korinther 4, 13, es ist vorhanden der Geist des Glaubens. Das heißt, ich habe die Fähigkeit, das alles, was die Bibel sagt, im Glauben zu aktivieren. Kein Problem. Wisst ihr, wenn ihr das jetzt alles seht, dann muss ich nur das, was die Bibel mir beschreibt, als Tatsache im Glauben realisieren. Es passiert alles. Jetzt vergleicht das einmal zu dem, was euch in den Lehrbüchern, was euch in der Christenheit, was euch erzählt wird. Die Bibel geht jetzt so weit, dass sie in 1. Korinther 13, in diesem wunderbaren Kapitel, sagt sie ab Vers 4, was diese Agape. Also jetzt nochmal, dass man es richtig versteht. Ich versuche es einfach ganz einfach zu umschreiben heute. Ich hätte euch jetzt auch 40, 50 Bibelstellen vorlesen können. Ich versuche es zu umschreiben. Ihr könnt das alles nachstudieren. Dass, wenn diese Liebe, die der Vater letztendlich uns erweist, indem er seinen geliebten Sohn von seinem Herzen reißt, das alles für uns tut, und wenn ich die Liebe in der Tiefe begreife und wirklich wieder geboren bin, nämlich gerettet bin und begreife, dass dann diese Liebe in mir ist und dass der Heilige Geist das verherrliche und verklären will, dass ich es erkennen soll und tun soll, dann erklärt die Bibel, diese Liebe, die dann in mir drin ist, die hat Merkmale. Das sagt die Bibel, die Liebe ist langmütig. Da steht hinter, mütig, weil man Mut dazu braucht. Langmütig heißt Prediger 10, Vers 4, da sagt Salomo, Gelassenheit verhindert viele Sünden. Wisst ihr, langmütig kann ganz viel ertragen. Langmütig kann warten. Langmütig kann auch warten auf eine Gebetserhörung. Langmütig ist kein Perfektionismus, sondern hier kann man wirklich warten, bis Gott zum Ziele kommt. Er sagt, diese Liebe ist gütig. Das heißt, gütig, das ist ein Wort, wo aus dem heutigen Sprachgebrauch ja verschwunden ist. Gütig heißt, ich meine es mit jemand gut. Wisst ihr, da ist diese Fähigkeit, es mit jemandem gut zu meinen. Nicht seelisch, sondern geistlich. Die Liebe beneidet nicht, das ist kein Neid. Wisst ihr, warum soll ich einen Neid haben? Versteht ihr, das Ding ist doch so. Wenn er mir ein Paket gegeben hat, war alles, was ich geistlich brauche, perfekt für meinen Körper, für meine Seele, für meinen Geist maßgeschneidert ist. Wenn ich ihn lieb habe, wenn alles, was in meinem Leben passiert, mir zum Besten dient, ja, warum soll ich dann neidisch sein? Dann gibt es ja, wenn ich richtig wandle und richtig laufe und die richtige geistliche Stellung habe, für mich persönlich nichts Besseres als das, was Gott bei mir wirkt. Und wenn es der Tod ist, dann ist das Beste. Versteht ihr? Dann ist das das Allerbeste. Und das muss man einfach sich vergegenwärtigen. Da kann ich doch nicht mehr neidisch sein. Warum soll ich denn neidisch sein? Wenn jemand neidisch ist, sagt er, nein, das, was geschrieben steht, stimmt nicht. Gott meint es nicht gut mit mir. Versteht ihr? Die Liebe prahlt nicht. Wisst ihr, warum die Liebe nicht prahlt? Weil die Agape Gottes, wenn man die erkennt, dann weiß ich, das, was der Jesus gesagt hat, wenn ihr alles getan habt, alles, wer tut für uns alles, was ihr geheißen seid, dann sagt, wir sind unnütze Knechte. Wir sind unnütze Knechte. Dann kann ich doch nicht mehr prahlen. Wisst ihr? Also ich habe ein ganz einfaches Verhältnis zur eigenen Ehre und zu Lob. Ich bin jetzt 44 Jahre gläubig, bald, 30.05. 44 Jahre bin ich verheiratet, ich bin ein bisschen länger verheiratet wie gläubig. Es ist relativ einfach. Es sind Erfahrungswerte, einfach Erfahrungswerte geistlicher Art. Wenn ich wirklich hier dann gesehen habe, wenn mich jemand lobt oder liebt zu mir, oh, war das gut, war das wunderbar. Ich sage es mal vorsichtig. Wenn das jemand anfängt, mir gegenüber zu tun, da bin ich ganz vorsichtig. Da geht es mir immer fast kalte Buckel runter, weil ich habe was festgestellt. Die am lautesten schreien, das sind die, die mir am schnellsten geistliches Messer in den Rücken stecken. Das habe ich über die Jahre festgestellt. Seht ihr? Von daher sage ich zu jedem, behalt dein Lob. Seht ihr? Gelobt werden muss der Herr für seine Liebe, für sein vollkommenes Opfer. Und ich sage die Leute manchmal, wenn sie sagen, oh, war das gut? Ich sage, komm, vergiss es. Da hat der Geistesgabe gewirkt, da habe ich keinen Einfluss drauf. Ich bin wie ein Topf, dem aufs Feuer setzt. Ich tue gar nichts. Glauben Sie mir nicht. Ist aber so. Ich tue nichts. Wenn ich die Leute manchmal sage, es gibt Verkündigungen, da brauche ich vielleicht 3 Minuten, um sie vorzubereiten, sage ich, du spinnst. Dann sage ich, ist aber so. Bei manchen brauche ich auch länger. Aber wisst ihr, es ist eine Geistesgabe. Was kann ich denn prahlen mit einer Geistesgabe? Gnadengabe heißt, ich bekomme es aus Gnaden, ich kann überhaupt nichts dafür. Versteht ihr? Ich habe da nicht studieren müssen, ich habe da nicht lernen müssen, ich habe da nicht fasten müssen, ich habe da nicht beten müssen. Das ist ein Geschenk. Wisst ihr, wie kann denn noch jemand prahlen, der die Liebe Gottes versteht? Sie bläht sich nicht auf. Das ist dann der Höhepunkt der Prahlerei. Sie bläht sich auf. Und Paulus sagt was Interessantes in 1. Korinther 4, 6. Er sagt, wir sollen nicht über das Geschriebene hinausgehen, dass wir uns nicht aufblähen. Sobald du an der Schrift bleibst und es genauso siehst, wie die Bibel sagt, dann kannst du dich nicht mehr aufblähen. Sie ist nicht unanständig. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Das ist das, was mich am meisten schockiert hat, vielleicht im Endzeitabfall. Man könnte sagen, hatte ich die moralische Verkommenheit, die Unmoral am meisten schockiert, so nö. Hat dich bei den Gläubigen meistens schockiert, dass sie bestimmte Dinge tun, dass sie lau werden, dass sie mit den Abgefallenen zusammengehen? Ist alles schlimm, aber wisst ihr, was mich mit am meisten schockiert hat? Zwei Dinge. A, dass die Gläubigen lügen, das hat mich mit am meisten schockiert. Und das Zweite, dass sie nicht mehr anständig sind. Es gibt Regeln des Anstandes. Es gibt einfach Regeln des Anstandes. Wenn mir jemand was schenkt, sage ich Danke, ist Anstand. Wenn ich einen Höhergestellten sehe, dann begrüße ich ihn zuerst. Das erwartet auch Gott ihm gegenüber. Aber auch untereinander hat er ganz klare Regeln gegeben, wie wir untereinander umgehen sollen. Und das hat ganz viel mit Anstand zu tun und das ist weg. Jetzt sagt aber die Bibel, wenn man wirklich die Liebe Gottes in sich hat und diese Liebe Gottes auslebt und sie wirklich dann auch wirken lässt, dann ist man nicht mehr unanständig. Dann entwickelt sich automatisch ein völlig geistlich normaler Anstand. Sie sucht nicht das Ihre. Oh, sagt die Gläubige, so sind wir doch nicht. Darf ich eine Bibelstelle vorlesen? Ihr werdet zu der Bibelstelle kommen, aber ich lese euch vorher vor. Ich weiß nicht, ob euch das schockt, Philipper 2, 20, 21. Da sagt Paulus, denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für euer Anliegen sorgen wird. Denn, das sind seine Mitarbeiter, sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesus ist. Überlegt euch mal. Ein Titus, von dem es einen Brief gibt im Neuen Testament, von dem sagt Paulus, er sucht nur das Seine. Er sagt vor alle Mitarbeiter, vom Silas, vor alle. Sagt er, sie suchen alle das Ihre, außer Timotheus. Und dann kommen wir und sagen, wir suchen nicht das Unsere. Wenn jemand nicht in der Liebe Gottes lebt, sucht er immer das Eigene. Er sucht immer den eigenen Vorteil. Das Nächste ist vielleicht das Härteste, sie lässt sich nicht erbittern. Wenn die Liebe Gottes wirklich wirkt, dann ist die Liebe Gottes so wichtig, dass ich den Sohn Gottes so liebe für das, was er getan hat, dass er mein Herr ist, dass ich ihn im Herzen habe, dass mir eigentlich egal ist, was die anderen mit mir tun. Versteht ihr? Ist mir egal. Und das wirkt dann, der nächste Punkt, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie rechnet es nicht zu. Jesaja 5,20. Wehe dem, der Böses gut und Gutes böse nennt. Ich darf nicht sagen, es ist nicht böse. Wenn mir jemand Böses tut, dann kann ich ganz offen sagen, er tut mir Böses oder sie. Es ist böse, aber ich darf es nicht zurechnen. Das ist der Unterschied. Die Agape nennt nicht Gutes bös und Böses gut. Sie ist immer in der Wahrheit, aber sie rechnet es nicht zu. Das heißt, sie rechnet nicht auf. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich nicht, wenn es um andere dreckig geht. Sie freut sich nicht, wenn ein anderer in die Falle geht. Freut sich nicht. Sie freut sich an der Wahrheit. Sie freut sich, wenn jemand ehrlich ist. Wisst ihr, zu mir hat einmal ein Mann gesagt, ich ist jetzt ein Mann, damals war es ein junger Bursche, Leiter vom Jugendkreis, ich bin mit denen im Südtirol wandern gegangen, mit denen wandern zu gehen, da brauchst du eine gute Lebensversicherung. Oder eine Kondition, wo du dich nicht mehr erschüttern kann. Das ist das einzige Mal in meinem Leben gewesen, wo ich gedacht habe, dass ich sterbe, wenn du mit denen fortgehst. Ich war damals so Mitte 30. Wenn ich von der Freizeit heimkam, konntest du mich in jede Bergtour hineinjagen. Es war wie nichts im Vergleich zu dem, was ich mit denen erlebt habe. Und dann sind wir mal wieder so einen Berg hoch, wo du dann gedacht hast, jetzt kommst du nie mehr an. Und es ging immer aufwärts und aufwärts. Und dann fängt der junge Bursche an, mit mir zu reden. Ach, Karl Hermann, weißt du, ich werde durch dich immer an Hudson-Taylor erinnern. Ah, denkst du, ah, wunderbar, du wirst an Hudson-Taylor erinnern. Und dann sagt er zu mir, er war wie du, er hat zur Übertreibung geneigt. Boing. Nächster Satz. Und er hat es nie in den Griff bekommen. Danke. Versteht ihr? Wisst ihr, ich sag's jetzt einmal vorsichtig. Er hat die Wahrheit gesagt. Versteht ihr? Das macht dir, wenn du in der Agape bist, nichts aus. Du freust dich. Du sagst, super, dass du den Mut hast, mir die Wahrheit zu sagen. Versteht ihr? Ich hatte einen alten Bruder in der Versammlung. Er ist schon beim Herrn. Er hatte Beinleiden und er saß immer in der letzten Reihe. War auswärts in der Gemeinde und wenn ich dort gepredigt habe und er ist aufgestanden in der letzten Reihe, dann habe ich schon das Knick eingezogen. Dann ist er langsam nach vorne geschlurft mit seinem Fuß, kam dann zu mir und hat gesagt, Karl Hermann, habe ich dir nicht das letzte Mal gesagt, du sollst diesen Ausdruck nicht mehr verwenden? Er ist nicht geistlich. Er kam fast, nicht jedes Mal, aber er kam oft und hat mir den Finger auf die Wunde gelegt. Aber ich habe gewusst, dass er die Wahrheit sagt. Und es hat mir geholfen, geistlich Dinge zu verändern. Wisst ihr, wo er gestorben ist? Ich vermisse ihn bis heute. Es fehlt etwas. Wisst ihr, und wenn du wirklich in der Agape Gottes liebst, dann liebst du die Wahrheit, dann freust du dich ob der Wahrheit. Und wenn es für dich bitter ist, wenn es dir an die Gurgel geht, spielt dann keine Rolle. Wie gesagt, es kommt etwas, das ist unfassbar. Sie erträgt alles. Warum kann sie alles ertragen? Das ist ganz einfach. Da musst du eine Entscheidung fällen in deinem Leben als Gläubiger. Was ist mir wichtiger? Dass ich mit Herrn Jesus völlig in Ordnung bin und dass ich ihn von ganzem Herzen liebe und mit ihm durch diese Welt gehe oder das, was drumherum passiert? Und wenn das das Wichtigste ist, dann erträgst du den Rest. Es kann doch so böse sein. Sie glaubt alles. Aber die Bibel steht, prüfe die Geister. Sie glaubt also nicht jeden Dreck, was man einem erzählt, sondern sie glaubt alles, nämlich was in der Schrift steht. Sie glaubt die Wahrheit, alles, was in der Schrift steht. Sie hofft alles, alles, was in der Schrift steht. Sie erduldet alles, weil sie das alles weiß, kann und begreift und erkannt hat und im Glauben angenommen hat, kann ein Mensch, der das aus der Liebe Gottes heraus tut, alles erdulden. Das kann er aber nur, wenn die Liebe Gottes vollständig ihn gepackt hat. Nun gibt es eine Bibelstelle, die erschüttert mich, wenn ich raussehe, wenn ich Zeitung lese oder Nachrichten, wenn ich Dinge mir zu Gemüte führe, was hier in dieser Welt läuft, dann graut es mir. Ich sehe, dass etwas passiert ist, das furchtbar ist. Das Wort heißt zum Beispiel im Hebräischen, wo es auch benutzt wird, da heißt es mehr noch Frevel. Wisst ihr, was Frevel ist? Das ist ein Wort, das verschwunden ist aus der deutschen Sprache. Das ist was Schreckliches, das man tut. Das ist ein skandalöses Handeln und Tun, das furchtbar ist. Und da sagt die Bibel, weil die Gesetzlosigkeit oder der Frevel überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten, der Stadt Agape. Wisst ihr, was heißt? Diese wunderbare Liebe des Vaters, auch dass der Heilige Geist uns diese Erkenntnis vermitteln kann. Dass ich diese Liebe, die ich durch den Heiligen Geist bei der Wiedergeburt empfangen habe, die in mir ist, die ich durch den Glauben ausleben kann, dass ich Korinther 13 praktizieren kann, dass ich meinen Nächsten lieben kann wie mich selbst. Es heißt ganz einfach, so heißt das Wort Agapao oder Agape, wenn man es übersetzt, für den anderen das Beste zu suchen, dass ich das wirklich tun kann. Das wird in der Endzeit abnehmen. Wisst ihr warum? Aus einem ganz einfachen Grund, wenn nämlich das Entscheidende abnimmt, die Liebe zum Herrn Jesus. Jetzt ist der Herr hingegangen, ist seiner Gnade, ist seinem Erbarmen und hat der Gemeinde etwas gegeben für die Endzeit. Offenbarung ist das Buch des Endes. Und da hat er etwas gemacht, das ist fast nicht fassbar. Ich würde erwarten, dass er jetzt sagt, so, jetzt hat der Johannes diese Siegel bekommen, jetzt kommt der Sohn Gottes, öffnet diese Siegel und dann öffnet er die Posaune, dann öffnet er letztendlich alles, was hier überhaupt von Gott der Offenbarung da ist. Und dann werden wir die Zukunft erkennen. Gott macht was völlig anderes. Er setzt vor diese ganze Offenbarung, auch vor der Anbetung im Himmel, vor Offenbarung 4 und 5, setzt der Offenbarung 2 und 3 das sogenannte Tor der Buße, wo jeder Gläubige sich prüfen kann, ob er vor Gott richtig steht oder nicht. Natürlich spiegelt diese sieben große Epochen der Endzeit wieder. Wir sind Laodicea, die abgefallene Christenheit. Aber unabhängig davon ist dieses geschrieben für jeden Gläubigen, dass er sich an jedem Sendschreiben prüfen kann, ob er mit Gott in Ordnung ist. Und jetzt fängt der Herr Jesus an beim Wesentlichen in Epheser 2. Ausgerechnet die Gemeinde Ephesus. Wenn er den Epheserbrief lässt, das war doch die Gemeinde, die mit die größten Offenbarungen hatte. Das war mit das Gewaltigste, was dort geschrieben steht. Epheser 2, ab 4, die ganze Erlösung aus Gnade, was das alles bedeutet, durch Glaube. Dann, dass ein neuer Mensch entsteht. Epheser 2, 11 bis 18, durch Jude und Heide, jeder durch die Wiedergeburt. Und wie Gott das alles macht, dann wie er als Haupt wirkt, Epheser 4, 11 bis 16, alle diese wunderbare, herrliche Tatsache hat der Ratschluss und der Vorsatz der Ewigkeit. Epheser 3, Epheser 5, wie man im Reich Gottes wandelt. Und dann Epheser 6, wie man den geistlichen Kampf kämpft, wunderbare Dinge. Und ausgerechnet in die Gemeinde schreibt er, dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, da sagt der, die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten des goldenen Leuchters wandelt, das heißt zu Deutsch, der da ist, auch heute Abend. Er sagt ganz einfach, ich kenne deine Werke, deine Bemühungen, dein standhaftes Ausharren und dass du das Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Du hast sie als Lügner erkannt. Jetzt müssen wir doch schreien, Amen, wunderbar. Das sind die wahren Gläubige, die Orthodoxen, also orthodox im Sinne von fundamental, die das, die biblische Wahrheit aufrechterhalten, alle Verführung rausschmeißen, alle Irrelehre, die wirklich Werke bringen, dem Herr Jesus dienen, die ausharren, auch das Böse der Endzeit ertragen, sich absondert und wunderbar geht. Können wir doch sagen, ist doch wunderbar. 3. Du hast Schweres ertragen, du hast standhaftes Ausharren um meines Namens willen. Du hast gearbeitet, du bist nicht müde geworden. Ist das nicht der wahre Gläubige? Das ist doch der Gläubige, wie wir ihn uns wünschen, der sich ganz hingibt, radikal mal Jesus dient. Sagt der Jesus ganz einfach, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Du sagst, entscheidend ist, bei allem, was du tust, das kann noch so gut sein, noch so perfekt, noch so toll, wenn du die Agape, die erste Liebe, wenn du das verlässt, dann sagt er, da gibt es bloß eins, Vers 5. Bedenke nun, wovon du gefallen bist. Er nennt es gefallen. Ist euch klar, was heißt? Er sagt nicht, wovon du abgewichen bist. Er sagt, gefallen. Du bist aus der Haltung, aus der Stellung rausgefallen. Und tue Buße und tue die ersten Werke. Und jetzt sagt er etwas Furchtbares. Das ist die einzige Bibelstelle, die ich in der Gemeindearbeit fürchte. Ich fürchte sonst keine. Die fürchte ich wie das Messer. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Er sagt, ich weiß ja, dass du Nikolaiten hast. Das ist die Herrschaft des Volkes. Aber, oder der Sieg des Volkes heißt es eigentlich. Aber eins ist klar, er sagt klipp und klar, du musst Buße tun, musst die ersten Werke tun, du bist nämlich gefallen. Jetzt kommen wir zum Punkt. 1. Timotheus 1, 5. Ist unfassbar. Was hier mit einem kleinen Satz geschrieben steht, den man auch so wieder so überliest, wenn man halt so die Bibel liest. Das Endziel des Gebotes, alle Gebote Jesu Christi, die ganze Bergpredigt, alle Abweisungen des Paulus, alle Gebote haben ein einziges Ziel. Das ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Wisst ihr, was das heißt? Damit hast du praktisch die gesamte Lehre der Apostel zusammengefasst. In einem Satz. Er sagt hier, es geht nur darum, bei allen Geboten, bei aller Erwiesungen, dass diese Agape in meinem Herzen, in meinem reinen Herzen, gewaschen durch Jesu Blut, also keine bewusste Sünde, gereinigt durch Jesu Blut, ein gutes Gewissen, ich muss in Ordnung sein mit Gott und Menschen. Und wenn man ungeheuchelter Glaube ausgelebt wird, dann letztendlich kommt der Rest automatisch. Ist das klar? Wisst ihr, von daher, ich sage es euch ehrlich, wo ich das Thema gesehen habe, Liebe, da kommt dann sowas, wo du dann anfängst zu denken, ach ja, das haben wir doch schon so oft gehabt und jeder weiß doch alles und ich weiß, dass Liebe heißt, für den anderen immer unverbrüchlich fester Wille das Beste zu suchen, egal was es ihn oder mich kostet. Ist aber, mir ist klar geworden, wo ich die Stelle gelesen habe, dass Paulus was anders meint. Wisst, er sagt, nein, nicht wie du es definierst, nicht wie du dir es vorstellst, nicht deine Meinung. Die Liebe, die ich jetzt gezeigt habe, wie es die Bibel nämlich beschreibt, die Liebe will der Herr. Und jetzt sagt Paulus, ich will, dass alle die gleiche haben. Jetzt kommt noch was, das ist fast so, dass er ihm der Boden und die Füße wegnimmt. 2. Johannes 5, der Schlussteil und dann 6, der Anfang. Dass wir einander lieben, steht Agapao, wieder die Agape. Und darum besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Wisst ihr, was heißt? Agape ist einfach gehorsam. Ich habe wirklich ernsthafte Gläubige, die nach Jesus dienen wollen, die ihn lieben, die wirklich einen klaren Weg gehen wollen. Wisst ihr, das war halt auch im Pietismus, das waren meine Brüder, die haben gesagt, wenn die erste Frau auf die Kanzel geht, treten wir aus der Kirche aus. Ja, da sind viele Frauen auf die Kanzel, sie sind nicht ausgedreht. Dann kann man so sagen, wie wenn bestimmte sexuelle Praktiken in der Kirche toleriert werden, dann treten wir aus der Kirche aus. Die werden inzwischen alle toleriert, die treten alle nicht aus. Wisst ihr, das ist ganz einfach. Wenn man wirklich die Agape Gottes hat, und Gott sagt in 2. Korinther 6, 14 bis 7, 1, wenn du auf Dinge, die nicht gläubig sind, nicht Wiedergeborene triffst, darfst du nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Das heißt, wenn du auf Böses, Belial triffst, also Okkultes, Teuflisches, was gegen das Biblische geht, dann musst du dich trennen. Wenn jetzt das jemand tut, dann musst du dich trennen. Und jetzt sagt die Bibel, die Agape ist einfach so, das tut sie einfach. Sie ist einfach gehorsam. Wisst ihr, die Agape hat zwei entscheidende Merkmale. Sie ist einfach gehorsam und hat eine brennende Liebe zum Herrn Jesus. Und aus dem raus, automatisch sucht sie für den Nächsten das Beste. Sie liebt ihn. Ach, wisst ihr, ich hätte noch viele, viele Bibelstellen, aber ich lese nicht mehr. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig und ungeschützt. Mehr über die Agape habe ich nicht zu sagen. Wisst ihr, ich könnte euch das noch viele Stellen zeigen, wo dann erklärt wird, wer liebt, was das alles bedeutet. Das könnt ihr alles selber nachlesen. Ihr habt jetzt den Zettel, ihr könnt jetzt stundenlang alle Bibelstellen aufschlagen. Aber es geht nicht darum, mir geht es darum, wenn ein Paulus sagt, ich will, dass ihr die gleiche Liebe habt, damit meint er, ich will, dass ihr die biblische Liebe habt. Ich will, dass ihr der Herr Jesus zuerst liebt, dass ihr ihn liebt, weil er versteht, was er getan hat, dass ihr der Vater im Himmel liebt, weil ihr wisst, dass er den Sohn für uns gegeben hat, ist eure Liebe, dass ihr das alles versteht und dann euer Herz brennt, weil er das für euch getan hat. So werdet ihr ihn lieben, das ist die erste Liebe. Das ist Epheser 2. Wenn das der Fall ist, dann kommt automatisch 1. Korinther 13. Dann seid ihr immun gegen diese fleischlichen Angriffe, gegen eure fleischlichen Regungen. Und dann werdet ihr der Nächste Liebe wie euch selbst. Dann habt ihr Geduld, dann seid ihr langmütig, dann könnt ihr das ertragen, dann könnt ihr eure Feinde lieben, dann könnt ihr alles ertragen. Weil, wisst ihr, alles, was die euch antun oder was Menschen böse zu euch sind, das holt euch siebenfach wieder in dem, wenn ihr in kindlicher Gemeinschaft mit mir Jesus seid und seine Liebe versteht, der füllt das alles hundertmal aus. Tja, wo ist jetzt der Haken? Ist ja immer ein Haken bei allem, oder? Der Haken ist ganz einfach. Die Bibel sagt, wer glaubt? Wenn ich das alles glaube, wenn ich die Liebe erkenne und sie glaube, dass wirklich so ist, wie die Bibel sagt, dann muss es funktionieren. Ich habe jetzt was ganz Einfaches. Im Lukas-Evangelium steht, dass wenn der Jesus wiederkommt, dass er den Glauben nicht findet vom ungerechten Richter. Also wir haben ein Problem. Der Teufel zerstört in der Endzeit durch die Endzeitzustände, durch alles, was hier bei uns abläuft, zerstört er zwei Dinge. Er zerstört die Agape, die erste Liebe, und er zerstört den kindlichen Glaube, dass alles so ist. Im Prinzip müssen wir nur zwei Dinge tun. Wir haben den Geist des Glaubens. Ich kann jederzeit glauben, egal alles, was geschrieben steht. Ich brauche mich nicht mal anstrengen. Ich darf nur die Bibel aufschlagen, meinen Geist drauf richten. In derselben Sekunde fängt der Heilige Geist an, das lebendig zu machen. Ich kann einfach wie ein kleines Kind in kindlichem Glauben beginnen, ab sofort wieder das im Glauben kindlich anzunehmen. Und dann wird die Agape automatisch wieder aufflammen. Und dann ist das, was Gott will, erreicht. Und dann ist das, was der Paulus will, erreicht. Dann habe ich die gleiche Liebe. Wisst ihr, wenn jetzt Folgendes passiert, wenn jetzt jeder von euch das Gleiche macht, dann ist der Paulus zufrieden. Dann haben wir nämlich alle miteinander die gleiche Liebe. Mich bete. Vater im Himmel, was für eine Liebe hat es bedeutet, dass du, der du so heilig und so rein bist, dass du das Böse nicht mal ansehen kannst, der du in dieser ungetrübten Gemeinschaft mit dem Herr Jesus in dieser Lichtswelt warst, wo es keine Zeit gab, wo es keine Ewigkeit gab, wo es keine Sünde gab, wo es auch noch keinen Abfall des Teufels, wo es überhaupt nichts gab. In dieser Herrlichkeit, dass du bereit warst, deinen Sohn gehen zu lassen. Und Herr Jesus, dass du bereit warst zu gehen, in der Dreck der Sünde, der Fluch zu tragen, die Sünde zu bezahlen, alle Verdammnis auszulöschen, zu sterben, der du den Tod nicht kanntest, der du die Sünde nicht kanntest, du der Fürst des Lebens. Dass du bereit warst, das alles zu tun, weil du uns liebtest. Und jetzt hilf, dass durch dein Heiliger Geist unsere Herzen erleuchtet werden, dass wir diese Liebe verstehen, dass unsere Herzen wirklich in erster Liebe brennet für dich, weil du das getan hast und dass auch unser ganzes geistliches Tun von dem überlagert wird, dass das alles viel wichtiger ist wie alles, was wir tun und dass das andere eben daraus heraus geboren wird, auch dass wir unseren Nächsten lieben. Gib uns einfach Gnade, dich zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte. Du mögest es wirken durch deinen Heiligen Geist, auf dass du verherrlicht wirst und durch dich, der Vater im Himmel. Amen.